Ein herzliches Grüß Gott und herzlich willkommen zur heutigen Sendung Spiritualität, sagt Ihnen Andreas Büscher. Unser Thema heute ist die Haltung der Ehrfurcht im Gottesdienst. Und unser Referent hierzu ist Pater Professor Dr. Michael Schneider. Er gehört dem Jesuitenorden an und ist Professor für Dogmatik und Liturgiewissenschaft. Zudem ist er spiritual am Priesterseminar St. Georgen in Frankfurt. Grüß Gott, Pater Schneider.
Ja, grüß Gott.
Dann sind wir gespannt auf Ihren Vortrag.
Ja, verehrte Hörerinnen und Hörer, ich möchte einen Aspekt der Ehrfurcht mit Ihnen heute bedenken, und zwar den Aspekt der Gottesfurcht. Wir hielten ein heiliges Jahr unter dem Leitwort der göttlichen Barmherzigkeit. Aber Kardinal Müller gab zu bedenken, durch die sachlich falsche Berufung auf die Barmherzigkeit besteht die Gefahr einer Banalisierung des Gottesbildes, wonach Gott nichts anderes vermag als zu verzeihen. Wie begegnet uns Gott in seiner Barmherzigkeit und Gerechtigkeit und wie haben wir uns ihm gegenüber zu verhalten? Ist er der liebe Gott, wie wir ihn gerne bezeichnen, oder eher doch der Gott, der zu fürchten ist? Wir haben viel in den letzten Jahren darüber nachgedacht, wie eine Liturgiereform aussehen mag und wie sie zu gestalten ist. Viel wichtiger ist die Frage, ob der Mensch überhaupt liturgiefähig ist. Und so manchen Besucher unserer Gotteshäuser sieht man an, dass es nicht nur an der Ehrfurcht, sondern vielleicht sogar an der Gottesfurcht fehlt. Nicht anders bei vielen Erneuerungen der Messe oder überhaupt eines Wortgottesdienstes oder einer Andacht. Manches kann äußerlich bleiben, wenn es nicht getragen ist von der Ehrfurcht und ich würde hinzufügen und von der Gottesfurcht. Und nichts anderes ist ja auch das, was letztlich in der Diskussion um Amoris Laetitia immer wieder neu in Frage stellt. Banalisieren wir nicht unseren Gott, wenn wir zu schnell von Barmherzigkeit und Verzeihen reden? Aber wie ist es, wenn wir von der Gottesfurcht reden? Wir hören gleich einen dritten Aspekt, nämlich nicht nur die Ehrfurcht, die Gottesfurcht, sondern vielleicht auch die Angst, die in diesem Wort hochkommt. Wir fragen uns, macht Gott etwa Angst? Die Botschaft der Heiligen Schrift ist hier eindeutig. Und sie sagt, vor Gott muss man in echter Weise richtig Furcht haben. Gott flößt Entsetzen ein. Er überwältigt den Menschen. Und die Reaktion des Menschen ist Erschrecken, Furcht und Zittern. So haben wir in der Botschaft des Neuen Testaments viele Zeugnisse vom Erbarmen des menschenliebenden Erlösers, dass beim Menschen Freude und Dankbarkeit, aber dann eben auch Furcht und Entsetzen hervorruft. Wir wissen von Jesus, dass er mit Exousia wirklich mit ganzer Vollmacht gelehrt hat und dass er sich darin von den Schriftgelehrten und anderen Lehrern unterscheidet. Ja, man sagt, man ist von seiner Lehre überwältigt gewesen. Und nicht nur begeistert, sondern wirklich überwältigt. Und dieses Wort findet sich jeweils im Passiv Imperfekt. Denn es drückt gerade Faszination und Erschauern aus. Die Zuhörer sind frappiert, schockiert, wie vor den Kopf geschlagen. Und in der byzantinischen Liturgie heißt es vor der Kommunion mit Gottesfurcht, Glaube und Liebe tretet hinzu. Und manchmal schauen dann die Leute einen ein wenig entsetzt an, was heißt es mit Gottesfurcht, tretet hinzu. An anderen Stellen des Neuen Testaments heißt es, dass die Menschen über die Maßen erstaunt sind, Markus 7. Sie schreien durcheinandergebracht auf, Markus 6,50. Sie entsetzen sich über die Maßen, sind von Furcht erfüllt, Markus 9,6, vor Staunen und Erschrecken außer sich geraten, voller Furcht und Zittern. Sie nehmen Anstoß an Jesus. Und so spricht Jesus sie an in göttlicher Souveränität. Ja, seine Jünger ruft er in die Nachfolge nicht als große Einladung oder Willkommensgruß, sondern einfach als Befehl hinter mir. Und ebenso, wenn er Petrus anherrscht, weg da hinter mich, Satan. Du denkst nicht, was Gottes, sondern was des Menschen ist. Markus 8. Solche Worte sind gewiss von Liebe inspiriert, aber zärtlich klingen sie nicht. Die Reaktion derer, die mit ihm auf dem Weg sind, ist voller Entsetzen und die ihm folgen, fürchten sich. In der Einheitsübersetzung wird das gemildert, da heißt es dann auf einmal nur, während sie auf dem Weg nach Jerusalem hinauffahren, ging Jesus voraus. Die Leute wunderten sich über ihn, die Jünger aber hatten Angst. Markus 10, 32. Jesus spricht also nicht nur mit Autorität, sondern die Menschen lernen bei ihm sogar das Fürchten. Aber was ist das für eine Furcht? Vielleicht die Eltern unter uns, die werden sich nur erinnern, wie manche Predigt für den Zuschauer ja mit Furcht erfüllt hat oder dass das Gottesbild überhaupt eher von Furcht vor Gott besetzt war. Und heute vielleicht eher das Gegenteil. Auf jeden Fall, die erste Konfrontation mit den Schriftgelehrten führt zum Vorwurf der Gotteslästerung, Markus 2. Und ein solcher Vorwurf zieht die Steinigung nach sich, so in Levitikus 24. Und wenig später beschließen seine Gegner sofort seine Vernichtung, Markus 3. Man wirft ihm vor, er kooperiere mit dem Satan. Doch er erwidert, die anderen seien der Blasphemie anheimgefallen, einer Sünde gegen den Heiligen Geist, die auf ewig nicht vergeben werden kann. So war die Konfrontation mit Jesus wirklich damals hart und keine leichte Kost. Jesus lebt, ohne auf einen Menschen Rücksicht zu nehmen. Und er nimmt auch keines Menschen Lob an, Markus 12. Sein Wort ist kraftvoll und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es dringt durch bis zur Scheidung von Seele und Geist, von Gelenk und Mark. Es richtet über die Regung Gedanken des Herzens. Vor ihm bleibt kein Geschöpf verborgen, sondern alles liegt nackt und unmittelbar vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft schulden. Hebräer 4, 12 bis 13. Das ist die eine Seite und die eine Erfahrung, die Menschen in der Begegnung mit Jesus gemacht haben, nämlich wirklich das Erschauern. Auf der anderen Seite hören wir aber, dass Jesus auch voll menschlichem Empfinden war. Er tritt in aller Demut und unscheinbar in die Reihe der wartenden Büßer, um die Taufe zu empfangen, obwohl er selbst ohne Sünde ist. Und den reichen Jüngling schaut er liebevoll an. Ihn anblickend liebt er ihn, heißt es in Markus 10. Und er macht ihm keine Vorwürfe. Jesus umarmt, er seufzt auf, ist voller Trauer über die Herzensverhärtung anderer, voller Schauder und Verzagtheit. Und wenn es heißt, er sei von Erbarmen ergriffen, überwältigt, so in Markus 1, 41, dann ist hier die Form des Passivum Divinum gewählt und weist damit auf seinen göttlichen Ursprung. Also, es ist nicht nur irgendein Mensch, der hier voller Schauder und überwältigt von Erbarmen ist, sondern Gott selbst. Und eins der schönsten Worte, die Jesus sagt, wir haben es in der Einheitsübersetzung ein wenig verballhornt übersetzt, aber wörtlich übersetzt heißt Matthäus 11, 30, dass Jesu Joch handsam ist, also zärtlich und leicht. Aber damit wir es nicht missverstehen, ist auf eine wichtige Differenzierung hier hinzuweisen. Im Lateinischen unterscheiden wir zwischen Angustia und Timor. Denn eine Angst vor Gott ist in der Tat etwas anderes, als was wir unter Ehrfurcht und Gottesfurcht zu verstehen haben. Angst schränkt immer ein. Angst beengt. Während die Furcht den Sinn des Menschen weitet und deshalb zu den authentischen und wesentlichen Grundhaltung unseres Lebens gehört. Und so möchte ich auch meine Ausführungen verstanden haben über die Gottesfurcht. Nicht um Menschen jetzt einzuengen oder sie zu ängstigen, sondern wahre Gottesfurcht lässt uns überhaupt erst die Größe Gottes verstehen, dass Gott wirklich größer ist als unser Herz. Und das führt uns zur Gottesfurcht. Aber es ist gar nicht so sehr die Gottesfurcht allein, sondern zugleich auch die Lebensfurcht. Auch unser Leben lehrt uns das Fürchten. Keiner hat das schöner zum Ausdruck gebracht als Rainer Maria Rilke. Er schrieb in einem Gedicht Der Schauende, Januar 1901 in Berlin-Schmargendorf, folgende Zeilen. Wie ist das klein, womit wir ringen? Was mit uns ringt, wie ist das groß? Ließen wir ähnlicher den Dingen uns so vom großen Sturm bezwingen, wir würden weit und namenlos. Was wir besiegen, ist das Kleine, und der Erfolg selbst macht uns klein. Das Ewige und Ungemeine will nicht von uns gebogen sein. In wenigen Zeilen eine ganze Lebensweisheit. Nämlich er sagt, womit wir oft im Alltag ringen und uns abmühen, das ist eigentlich klein und es vergeht und kann schon am nächsten Tag vorbei sein. Aber was uns das Leben selber abfordert und womit wir in unserem Leben wirklich ringen, vor der großen Aufgabe, das ist wirklich groß. Und er sagt, ließen wir uns ähnlicher den Dingen von einem großen Sturm bezwingen und würden wir das Leben so nehmen, in der Größe, wie es wirklich ist und in der Größe, wie es uns bezwingt, dann würde unser Herz weit und wir würden staunen über unsere eigene Größe. Und dann sagt Rilke, was wir besiegen, ist das Kleine, die kleinen Sorgen, die kleinen Dinge und die kleinen Unannehmlichkeiten. Und haben wir einmal gesiegt oder haben wir uns mit dem Kopf durch die Wand bewegt, all das macht uns letztlich doch klein und nicht größer. Aber das, was ewig in unserem Leben ist und was die große Aufgabe und der große Sinn unseres Lebens ist, das können wir nicht umbiegen, sondern letztlich es selbst biegt uns um, damit wir zur Größe gelangen. Es ist wirklich dieses Gedicht Der Schauende von Rainer Maria Rilke eine kleine Lebensweisheit, die uns die wahre Furcht des Lebens und vor unserem Leben und vor der großen Aufgabe unseres Lebens anzeigt. Ich darf vielleicht noch einmal diese Zeilen vortragen. Er sagt, wie ist das klein, womit wir ringen? Was mit uns ringt, wie ist das groß? Ließen wir ähnlicher den Dingen uns so vom großen Sturm bezwingen, wir würden weit und namenlos. Was wir besiegen, ist das Kleine, und der Erfolg selbst macht uns klein. Das Ewige und Ungemeine will nicht von uns gebogen sein. So gibt es nicht nur die Gottesfurcht, sondern auch die Lebensfurcht, die Furcht vor der Größe unseres Lebens. Nicht als Angst und als Lebensangst, sondern letztlich als das Staunen vor der großen Aufgabe, die uns in den wenigen Jahren unseres Lebens anvertraut ist. Aber kehren wir zurück zur Gottesfurcht. Wir dürfen wissen, wie Paulus es sagt in Galater 2,20, nicht ich lebe, Christus lebt in mir. Das ist das Große unseres Lebens und im Glauben, dass wir wissen, unser Leben ist so groß, dass ein anderer in uns und in unserem Leben Gestalt annehmen darf und kann. Gott ist in uns und wirkt alles in uns. Und so will er uns nicht ängstigen, sondern uns die Größe und Würde unseres Lebens anzeigen. In Gottes Ja sind wir groß. Und dennoch stehen wir gerade vor diesem Geheimnis unseres Lebens wie in Furcht und Schrecken. Die heilige Gottesfurcht, von der Psalm 19 und Vers 10 spricht, sie ist heilsam. Sie ist der Beginn aller Weisheit, heißt es im Buch der Sprüche. Und sie ist die Quelle des Lebens. Und Sie kennen das Magnificat, wo es heißt, dass Gottes Barmherzigkeit währt von Geschlecht zu Geschlecht für jene, die ihn fürchten. Gott belohnt jene, die seinen Namen fürchten, Apokalypse 11, und die Heiligung ihres Lebens in der Gottesfurcht vollenden, 2 Korinther 7,1. In all diesen Worten wird angedeutet, unser Leben erhält seine Größe gerade in der Furcht. Und umso mehr wir unser Leben in Furcht gestalten und realisieren und verwirklichen, werden wir überhaupt dem Ernst unseres Lebens gerecht. Es ist wirklich etwas, über das wir Rechenschaft ablegen, das große Talent, das uns anvertraut ist und das wir nicht vergraben dürfen. Aber auch die Begegnung miteinander, auch sie hat von der Furcht ergriffen zu sein. So heißt es in Epheser 5, 21, so wollen wir einander untertan sein in der Furcht Christi und in der Einfalt des Herzens den Herrn fürchten. Schließlich der Hebräerbrief, er geht noch einen Schritt weiter. Wenn er im Vergleich zu den furchterregenden Ereignissen am Sinai, welche Mose mit Furcht und Zittern erfüllten, meint, dass die Christen umso mehr besorgt sein sollten, da auch unser Gott ein verzehrendes Feuer ist, Hebräer 12. Dem göttlichen Feuer begegnen wir auf besondere Weise in der Eucharistie, in der wir das Feuer der Gottheit in uns aufnehmen, wie es in der byzantinischen Liturgie heißt. So empfangen wir wirklich nicht nur ein Stück Brot, sondern wirklich Gott. Und Gott ist ein verbrennendes Feuer. Und so wird ja auch gerne der brennende Dornbusch mit Maria verglichen, nämlich der Dornbusch, der brennt und nicht verbrennt und von dem es heißt, keiner kann Gott schauen und am Leben bleiben. Aber Maria hat Gott nicht nur geschaut, sondern sie hat ihren Sohn geboren und hat darin das wahre Leben bekommen. So wollen wir uns gerade diesem Aspekt unseres Glaubens zuwenden, nämlich der Frage, was Gottesfurcht im Leben unseres Glaubens bedeuten kann. Ich werde einen ersten Teil heute vortragen und vielleicht ist es noch einmal möglich, in einem zweiten Teil einige Dinge weiter auszuführen. Aber zu diesem ersten Teil, also diesen anfänglichen Überlegungen, möchte ich zunächst einen Aspekt hervorheben, nämlich aus der Liturgie. Und zwar vor allen Dingen aus den alten Liturgien. Liturgie ist ja immer ein sehr plurales Gebilde. Wir kennen die römische Liturgie, aber wir kennen auch die griechischen Liturgien oder die koptische Liturgie und andere mehr. Ich möchte aber auf eine Liturgie zurückkommen, nämlich auf die Jakobusliturgie, die unmittelbar mit der Stadt Jerusalem zu tun hat, also mit den heiligen Städten, wo Christus gelebt hat. Und gerade diese Jakobusliturgie, die zu den ältesten Liturgieformen überhaupt gehört, erhält viele Anleitungen zur wahren Gottesfurcht. Was ich mit diesen Ausführungen zeigen möchte, findet sich in der Liturgiekonstitution in der Nummer 48 recht deutlich zum Ausdruck gebracht. Hier heißt es im Artikel 48, so richtet die Kirche ihre ganze Sorge darauf, dass die Christen diesem Geheimnis des Glaubens, also der Eucharistie, nicht wie Außenstehende und stumme Zuschauer beiwohnen. Sie sollen vielmehr durch die Riten und Gebete dieses Mysterium wohl verstehen lernen und so die heilige Handlung bewusst, fromm und tätig mitfeiern. sich durch das Wort Gottes formen lassen, am Tisch des Herrenleibes Stärkung empfinden. Sie sollen Gott Dank sagen und die unbefleckte Opfergabe darbringen, nicht nur durch die Hände des Priesters, sondern auch gemeinsam mit ihm und dadurch sich selber darbringen lernen. So sollen sie durch Christus, dem Mittler, von Tag zu Tag immer zu immer vollerer Einheit mit Gott und untereinander gelangen, damit schließlich Gott alles in allem sei. In diesen Worten ist gleichsam ein Summarium eucharistischer Spiritualität gegeben, nämlich nicht wie stumme Zuschauer einem Mysterium beiwohnend, sondern bewusst und tätig mitfeiernd. Aber tätig mitfeiernd heißt, dass wir uns vom Wort Gottes formen lassen und uns vom Herrenleib stärken lassen. Und nicht nur dem Priester die Messe feiern lassen, sondern gemeinsam mit ihm. Und gemeinsam mit ihm die Opfergabe darbringen heißt, uns selber darbringen lernen, für Gott eine wohlgefällige Opfergabe werden, nämlich in und mit unserem Leben. So gelangen wir immer mehr zu Gott, bis das Gott auch alles in allem ist, auch in unserem Leben. Damit solches überhaupt möglich ist, bedarf es einer neuen liturgischen Bildung. Walter Kardinal Kaspar spricht vom schwindsüchtigen Glauben und von einem religiösen Analphabetismus in der Kirche von heute. Und dies gilt erst recht für den Bereich der Liturgie, sodass das Anliegen der Liturgiereform immer noch aktuell bleibt, nämlich das christliche Leben unter den Gläubigen mehr und mehr zu vertiefen, so in der Liturgiekonstitution Artikel 1. Sie müssen neu nachvollziehen lernen, dass die Liturgie als Vollzug des priesterlichen Amtes Christi vor allem Anbetung der göttlichen Majestät ist, so in Artikel 33. Ziel also aller liturgischen Feier ist die Anbetung des gegenwärtigen Herrn. Das Problem, das sich nun mit der gegenwärtigen Situation ergibt, ist grundsätzlicher Art. Wichtiger als ein Ritus bzw. dessen ordentliche bzw. außerordentliche Form ist das Eucharistie- und Gottesverständnis, das dem jeweiligen Ritus zugrunde liegt. Denn im jeweiligen Ritus kommt das dogmatische Verständnis des Glaubens der Kirche zum Ausdruck. Liturgie im Leben des Glaubens nimmt insofern eine einzigartige Bedeutung an, als sie gefeiertes Dogma ist. Das, was wir glauben, das feiern wir in der Liturgie. Und so ist gerade die Liturgie so etwas wie ein Credo, eine Zusammenfassung unseres Glaubens. Und wenn wir tiefer in unseren Glauben eindringen, dann haben wir auch tiefer in die Liturgie einzudringen. Denn der christliche Glaube beinhaltet mehr als eine Lehre oder Überzeugung. Er führt in die Begegnung mit dem gegenwärtigen Herrn, der von den Toten auferstanden ist, zur Rechten des Vaters sitzt. Das christliche Verständnis der Liturgie kennt keine Vergeistigung des Glaubens. Christus lebte historisch in einer bestimmten Zeit und an einem konkreten Ort. Aber er ist alles andere als ein großer Mensch oder ein besonderer Heiliger. Er lebt und wirkt nicht bloß psychologisch und moralisch in der Kirche weiter, sondern in erster Linie physisch. Er ist physisch in der Eucharistie unter uns gegenwärtig. Und mit seiner Gegenwart erfüllt der Auferstandene alle Vollzüge der Kirche, vor allem die der Liturgie. Er selbst ist es, der tauft, der salbt und weiht und uns das Brot des Lebens reicht. Und wenn der Priester am Anfang der Liturgie sagt, der Herr sei mit euch, dann sagt er so etwas wie, schaut nicht auf mich. Und sie antworten, ja, und mit deinem Geiste, das heißt, ja, in dir erkennen wir den, der uns an diesen Tisch gesammelt hat. Um Christus als den gegenwärtigen Herrn in seinem Handeln darzustellen und zu vergegenwärtigen, werden Einzelne zu Priestern geweiht. Darin zeigt sich, dass die Eucharistie nicht etwas ist, über das die Gemeinde verfügt, sondern was sie empfängt. Im Priester, der als der Repräsentant Christi der Gemeinde gegenübersteht, wird sichtbar, dass Christus das eigentliche und primäre Subjekt aller Liturgie ist. Der vergeistigte Gottesdienst der Kirche hat also nichts gemeinsam mit dem der Aufklärung, für die der Kult vor allem der Unterweisung und Sittlichkeit zu dienen hat. Die Anbetung in Geist und Wahrheit vollzieht sich in einem neuen Tempel, der eine pneumatische Wirklichkeit ist. Denn der Auferstandene ist das immerwährende Wohnen des Menschen in Gott und Gottes im Menschen. Er ist die Wahrheit, die die Bilder ablöst. Er ist der Quell des Geistes, durch den Anbetung in Geist und Wahrheit überhaupt möglich ist. Eucharistie feiern bedeutet, gerade in die Öffentlichkeit der Himmel und Erde umfassenden Verherrlichung Gottes einzutreten, die mit Kreuz und Auferstehung eröffnet ist. Und das Zugehen der Menschheit auf den einen Christus hin trifft sich mit dem Zugehen Christi auf die Menschen. Er vereint die Menschheit und die eine Kirche, die eine Gottesversammlung aller Menschen erwirkt. So könnten wir sagen, ist alle Eucharistie letztlich eine große Versammlung um den, der der wahre Herr ist, und der uns um seinen Tisch versammelt. Und ich meine, und nun möchte ich gerade auf die Jakobusliturgie zu sprechen kommen, dies wird auf besondere Weise deutlich in dieser einen Form der Liturgie. Die Jakobusliturgie gehört zu den vier Formen der byzantinischen Liturgie. Und diese vier werden ja abwechselnd gefeiert. Bekannt ist vor allen Dingen die Chrysostomus-Liturgie, daneben dann die ältere Basilius-Liturgie, wie wir sie jetzt in der Fastenzeit besonders an den Sonntagen feiern. Dann in der Woche die Liturgie der vorgeweihten Gaben, weil ja in der Ostkirche ein eucharistisches Fasten in der Woche herrscht. Diese Liturgie nennen wir übrigens Gregorius-Liturgie. Und dann viertens die Jakobus-Liturgie, die also dem Herrenbruder Jakobus zugesprochen wird. Man feiert sie meist am Fest des Apostels Jakobus und am Sonntag vor Weihnachten. Die Geschichte der Jakobusliturgie lässt sich zurückführen bis zur sogenannten Jakobus-Anaphora, also bis zum Hochgebet des Jakobus. Dieses schon zur Mitte des 4. Jahrhunderts bezeugte Hochgebet in der Liturgie der Stadt Jerusalem geht vielleicht sogar auf ein palästinensisches Eucharistiegebet im 3. Jahrhundert zurück, von dem wir aber kein schriftliches Zeugnis haben. Es ist auf jeden Fall eine sehr alte Urform aller Liturgie. In Jerusalem feierte man die Jakobusliturgie griechisch, von der einzelne Teile, nämlich die Lesung, Fürbitten und anderes, in Syrische übertragen wurden. Ansässige Armenier und Georgier begingen die Jerusalem-Liturgie in ihrer Heimatsprache. Die Liturgie der Heiligen Stadt verbreitete sich dann über Palästina, Arabien, Syrien, Ägypten, Äthiopien bis nach Armenien, Georgien, Griechenland in die slawischen Länder hinein. Und selbst im abendländischen Bereich wurde die Jakobusliturgie gefeiert, nämlich in Spanien, Gallien und Italien. An der Verbreitung dieser Jakobusliturgie und speziell ihres Hochgebetes, zeigt sich die Bedeutung, die Jerusalem für die damalige Christenheit hatte und auch dann die Bedeutung dieser Liturgie. Während die griechische Fassung der Jakobusliturgie, welche bei den Orthodoxen verwendet wurde, zunehmend in Vergessenheit geriet, da sich über Konstantinopel die byzantinische Liturgie des Basilius und des Chrysostomus durchsetzte, blieb ihre Bedeutung unangetastet bei den syrischen Jakobiten. Weil dieser Liturgie nun in der Ost- und Westkirche eine derart einzigartige Bedeutung zukommt, wollen wir uns auf ihr Textzeugnis beschränken, sie einmal befragen, was sie über die Gottesfurcht sagt und was sie über die wahre Haltung der Gottesfurcht in der Liturgie uns lehren kann. Und Sie werden sehen, sie enthält eine Fülle von Hinweisen, was wahre Gottesfurcht in der Liturgie ist. Und so möchte ich einfach auf dieses alte Textzeugnis einmal zurückkommen, das vermutlich nicht so bekannt ist, aber deswegen vermutlich auch noch deutlicher gehört wird. Die Jakobusliturgie ist in ihren Aussagen vor allem theologisch geprägt und dabei in ihrer Gebetssprache eindeutig trinitarisch profiliert. Also sie lebt ganz aus dem Glauben an den dreieinen Gott. Mit Gott wird der Vater angesprochen, Christus selbst nur einmal, nirgends der Heilige Geist. Der Vater ist der Heilige, der Allmächtige, der Menschenfreundliche, der Gebieter des Alls. Vom Lob des Vaters wendet sich das Bekenntnis zum Lob auf Christus und dann den Heiligen Geist. So heißt es, heilig ist auch dein eingeborener Sohn, unser Herr Jesus Christus, durch den du, Vater, alles gemacht hast. Heilig ist auch dein Heiliger Geist, der alles ergründet, selbst die Tiefen der Gottheit. Im Sohn ist alles gemacht. Er ist der Schöpfer der sichtbaren und unsichtbaren Dinge und führt den Heilsplan des Vaters aus, den der Heilige Geist vollendet. Der Vater ist die Ursache von allem. Der Sohn wirkt die Erlösung und der Heilige Geist die Heiligung. Doch alle drei göttlichen Personen handeln nicht nacheinander, sondern offenbaren sich gemeinsam zum Heil des Menschengeschlechtes, das sich im Sündenfall von Gott abwandte. Die drei göttlichen Personen wirken gemeinsam also das Heil des Menschen, aber jede Person gemäß dem ihr eigenen. Was so geschaffen, erlöst und geheiligt ist, lobt schon durch sein Dasein Gottes Herrlichkeit. Alles in der Schöpfung ist gewürdigt, in den Lobgesang der Liturgie einzustimmen. Und so haben wir hier einen ersten Aspekt wahrer Gottesfurcht, nämlich die wahre Gottesfurcht beginnt in der Schöpfung. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes. Das ist das erste große Gotteslob, das in wahrer Form die Gottesfurcht bezeugt. Und so heißt es in der Jakobusliturgie: Wahrhaft würdig und recht geziemend angebracht ist es, dich zu loben, dich zu preisen, dich anzubeten, dich zu verherrlichen, dir Dank zu sagen, Schöpfer aller sichtbaren und unsichtbaren Dinge, Hort der ewigen Güter, Quelle des Lebens und der Unsterblichkeit, Gott und Herrscher über alles. Dir Lob singen die Himmel und die Himmel der Himmel und all ihre Mächte, die Sonne, der Mond und der ganze Chor der Gestirne, Erde, Meer und alles, was da lebt. Anders also als die Manichäer und Gnostiker, die letztlich die Welt und die Materie ablehnen, sieht die Jakobusliturgie den Ursprung der Schöpfung nicht in einem dualistischen Prinzip gegeben und sie wertet eben gerade nicht die Materie ab. Auch finden wir keine Gegenüberstellung von Altem und Neuen Testament. Alles zeugt vielmehr von einem großen Optimismus im Glauben. Denn Gott schuf die Welt, um in sie einzutreten und um sich selbst in dieser Welt, in seiner Schöpfung zu offenbaren, indem er an und in ihr leidet. Nun kommt ein Wort, das für die Jakobusliturgie sehr entscheidend ist, vermutlich für uns eher befremdlich, aber von einem enormen Inhalt. Jetzt heißt es nämlich, dass Gott uns begegnet, frei von Neid. Frei von Neid will Gott inmitten seiner Geschöpfe leben. In der Bittlitanei vor dem Vaterunser heißt es in der Jakobusliturgie: Gott und Vater unseres Herrn, Gottes und Erlösers Jesus Christus, hocherhabener Herr, selige Natur, neidlose Güte, aller Gott und Gebieter, der du gepriesen bist in alle Ewigkeit. Dieses Wort neidlose Güte und dass Gott frei von Neid ist, ist eigentlich ein Grundbekenntnis unseres Glaubens. Denn es heißt letztlich, alles was Gott ist, das hat er uns geschenkt. Und Gott neidet uns nichts von unserer eigenen Größe, sondern Gott freut sich an unserer Größe und ist frei von Neid angesichts unserer Größe. Frei von Neid oder neidlose Güte heißt, dass wir alles von Gott besitzen. Die Größe seiner Liebe, die Größe seines Erbarmens, ja, dass Gott uns neidlos mit seinem ganzen Erbarmen und seiner ganzen Freude an uns überschüttet. So ist eigentlich dieses Wort neidlos ein Riesenkompliment Gottes an den Menschen. Er schenkt uns alles, was er ist. Und so sind wir selber Gott aus Gott, aber aus Gnade. Gott liebt seine Schöpfung und den Menschen ohne Neid. Und Gott liebt seine Schöpfung und den Menschen ohne Neid mehr als die eigene Macht. Denn er will den Menschen zum Freund haben. Als solcher soll dieser aber frei und selbstständig bleiben, auch wenn er alles seinem Schöpfer verdankt. Am Ende der Zeiten aber wird Gott in seiner Schöpfung für immer alles in allem sein und sich mit uns vereinen. So sendet der Vater seinen Sohn, in dem die ganze Fülle der Gottheit leiblich wohnt, nicht um in seiner Schöpfung zu herrschen, sondern um aus Menschenliebe allen und allem zu dienen. Und so ist es ja angedeutet in der Fußwaschung, dass der Schöpfer vor seinem Geschöpf auf die Knie geht und ihm die Füße wäscht. Und Ignatius von Loyola ist in seinen Exerzitien zu Recht darüber erstaunt, dass der Schöpfer sich vor seinem Geschöpf verneigt. Und manchmal sage ich manchem Exerzitanten, jetzt stellen Sie sich vor, wie Gott Ihnen Ihre Füße wäscht. Dann wissen Sie etwas von der Größe Gottes, vor der Sie sich selbst verneigen müssen. Und dieses Verneigen, das wäre die wahre Gottesfurcht. Während des Sanctus spricht der Zelebrant in der Jakobusliturgie: Heilig bist du, König der Ewigkeiten und jeder Heiligkeit Spender und Herr. Heilig ist auch dein eingeborener Sohn, unser Herr Jesus Christus, durch den du alles geschaffen hast. Heilig ist auch dein allheiliger Geist, der alles ergründet, auch deine Tiefen, o Gott und Vater. Heilig bist du, allmächtig, alles vermögend, furchtbar, gütig, barmherzig und mitleidsvoll, besonders mit deinem Gebilde, dem Menschen. Aus Erde hast du den Menschen geschaffen, nach deinem Bild und Gleichnis. Nun kommen wir zu einem zweiten Gedanken der Jakobusliturgie, wie es hier ausgedrückt ist. Gott ist nicht nur neidlose Güte, sondern er schafft den Menschen auch in seiner Größe nach seinem eigenen göttlichen Bild. So greift die Jakobusliturgie hier ein Theologumenon der frühkirchlichen Patristik auf, nach der die Heilsgeschichte eine Ökonomie des Bildes ist. Dass nämlich der Mensch nach dem Bild Gottes geschaffen ist, macht die Totalität seines Daseins aus. Alles, was der Mensch ist, ist Bild Gottes. Durch seinen Ungehorsam verlor er zwar seine Ebenbildlichkeit nicht, wohl aber die unmittelbare Gemeinschaft mit Gott, der sich voll Erbarmen erneut seinem Geschöpf zuwendet. Und selbst wenn der Mensch durch den Sündenfall sich von Gott abwandte, er bleibt Ebenbild Gottes. Und dieses ist seine bleibende Größe. Und so heißt es nun in der Jakobusliturgie: Heilig bist du, allmächtig, alles vermögend, furchtbar, gütig, barmherzig und mitleidsvoll, besonders mit deinem Gebilde. Aus der Erde hast du den Menschen geschaffen nach deinem Bild und Gleichnis. Du hast ihn der Wonne des Paradieses gewürdigt. Nachdem er aber dein Gebot übertreten hat und verbannt wurde, hast du, o Gütiger, ihn nicht verachtet und nicht verlassen, sondern ihn wie ein barmherziger Vater erzogen. Denn du hast ihn durch das Gesetz gemahnt und durch die Propheten unterwiesen. Zuletzt aber hast du deinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, in diese Welt herabgesandt, damit er selber dein Bild erneuere und wiederherstelle durch sein Kommen. Dieser zweite Gedanke, der nun für die Jakobusliturgie bezeichnend ist, ist ebenfalls ein Aspekt der Gottesfurcht, nämlich der Mensch ist nicht nur ein Gebilde Gottes, sondern er hat selber göttliches Format, denn er ist nach dem Bilde Gottes geschaffen. Und manchmal sage ich dann, es gibt eigentlich nur eine Sünde des Menschen, nämlich die Minderwertigkeitsgefühle. Nämlich im Minderwertigkeitsgefühl scheint der Mensch nichts von sich verstanden zu haben. Wenigstens nichts von der Größe, in der Gott ihn geschaffen hat. Der Gütige, der den Menschen nach seinem Bild geformt hat, verlässt ihn nicht, als er der Sünde anheimfällt. Vielmehr erzieht Gott ihn wie ein barmherziger Vater durch das Gesetz und die Propheten und erneuert den Menschen durch die Menschwerdung seines Sohnes. Der Prozess der Erneuerung des Menschengeschlechtes, der im alten Bund beginnt, bereitet zunehmend das Kommen des Erlösers vor. Keiner verfügt so sehr über sich selbst wie der eine, der für uns unschuldig ans Kreuz geht. Die Freiheit dieses einen Unschuldigen vollendet sich im Erlösungsopfer des Herrn. Deshalb betet der Zelebrant in der Jakobusliturgie laut, nachdem er gemäß den Verba Testamenti den Diskus, die Brotschale und den Kelch gesegnet hat. Er sagt: Eingedenk seiner lebensspendenden Leiden, des heilbringenden Kreuzes, des Todes und des Begräbnisses, der Auferstehung von den Toten am dritten Tag, der Auffahrt in die Himmel und des Sitzen zu Rechten seines Gottes und Vaters, sowie seiner zweiten, glorreichen, furchterregenden Wiederkunft, wenn er in Herrlichkeit kommt, die Lebenden und die Toten zu richten und jedem nach seinen Werken zu vergelten. Verschone uns, Herr Gott. Vor allem aber wegen seiner Barmherzigkeit bringen wir Sünder dir, o Gebieter, dieses furchterregende und unblutigende Opfer dar und bitten, dass du uns weder nach unseren Sünden noch nach unseren Gesetzesübertretungen vergelten wollest. In deiner milde und unaussprechliche Menschenliebe übersieh und tilge den Schuldschein, der uns, die wir zu dir flehen, belastet. Gewähre uns deine himmlischen und ewigen Gaben, die kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und die in keines Menschen Herz gedrungen sind, die du, o Gott, denen bereitet hast, die dich lieben. Und verwirf dein Volk nicht um meiner Sünden willen, menschenliebender Herr. Hier ist es nun der andere, der dritte Aspekt, der für die Jakobusliturgie bezeichnend ist. Gott ist nicht nur neidlose Güte, er überschüttet uns nicht nur mit seiner Liebe, sondern er schafft uns auch in seiner Größe, nach seinem Bild. Und hier dann die Reaktion des Menschen, nämlich die Gottesfurcht. Das Erschrecken. Nämlich der Mensch weiß, wie klein er ist, und zwar nicht in seiner ursprünglichen Größe, sondern durch die Sünde geworden. Und durch die Sünde erfüllt sich letztlich das, was der verlorene Sohn in seinem Leben erfahren hat. Ich will zu meinem Vater heimkehren und sagen, ich habe gesündigt. Vor dir und dem Himmel erachte mich nicht mehr wert als deines Sohnes. Und das Gegenteil ist der Fall, nämlich der Vater bereitet ihm ein großes Mahl, nachdem er ihm entgegengelaufen ist. Dieser Aspekt also der Jakobusliturgie ist letztlich das Staunen über das Laufen des Vaters auf den Menschen hin und das Staunen über das Mahl. Denn auch in der Eucharistie sind wir eingeladen zum Hochzeitsmahl des ewigen Königs. Und Gottesfurcht heißt hier, das Erschauern des Menschen, verschone mich, o Herr, du mein Herr und mein Gott. Vielleicht ist es schon auch hilfreich, in der Eucharistie dieses Wort einmal vorsichtig auszudrücken, verschone mich, o Herr. Gerade angesichts dessen, was wir als Schuldschein in unserem Leben erfahren. Vor allem aber angesichts der Größe, die kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat. Aber was Gott denen bereitet hat in der Eucharistie, die ihn lieben. Dieses Verschone uns, Herr, wird dann gleich zu der Bitte, verwirf dein Volk nicht um meiner Sünden willen, menschenliebender Herr, so betet der Priester. Denn er weiß selbst, wie sündig er vor Gott dasteht und mögen seine Sünden die Menschen nicht aufhalten, dennoch an Gott zu glauben. Und ein letzter Aspekt, der nun für die Jakobusliturgie entscheidend ist, und wir haben ihn schon am Anfang unserer Ausführungen kurz bedacht, nämlich, ich sagte ja, in der byzantinischen Liturgie sagt der Priester zu den Gläubigen mit Gottesfurcht, Glaube und Liebe tretet hinzu. Was heißt hier, mit Gottesfurcht trete zur Kommunion? In der Jakobusliturgie betet der Zelebrant vor der Kommunion: Der Herr segne uns und mache uns würdig, mit den reinen Zangen der Finger die glühende Kohle zu nehmen und in den Mund der Gläubigen zu legen, zur Reinigung und Erneuerung ihrer Seele und ihres Leibes, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also der Zelebrant überlegt, was er jetzt nun tun muss und tun darf. Und er erbittet zunächst einfach den Segen von Gott, dass er das jetzt tun darf, was ihm nun aufgetragen ist. Und er bittet ihn, dass er mit reinen Fingern und reinen Händen dieses Mysterium der Eucharistie nehmen und ergreifen darf. Es ist das Bild aus dem Buche Jesaja, nämlich wo er mit der Zange diese Kohlen ergreift, das göttliche Feuer. Und so ist es auch, dass der Priester mit seinen Fingern, hier sind es die Zangen seiner Finger, die glühende Kohle, das heißt das Brot der Eucharistie, ergreifen kann und in den Mund der Gläubigen legen darf, zur Reinigung und Erneuerung ihrer Seele und ihres Leibes. In einem weiteren Gebet vor der Heiligen Kommunion heißt es dann: Gebieter, Christus unser Gott, Brot vom Himmel, Speise der ganzen Welt, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt und bin nicht würdig, an deinen heiligen und makellosen Mysterien teilzunehmen. Aber um deiner Barmherzigkeit und unaussprechlichen Langmut willen, mach mich würdig, unverurteilt und ohne zu erröten, deinen allheiligen Leib und dein kostbares Blut zu empfangen, zur Vergebung der Sünde und zum ewigen Leben. Hier ist also die Reaktion des Gläubigen beim Empfang der Kommunion. Er tritt nun an die Stelle des verlorenen Sohnes und greift dessen Worte auf, wenn er sagt: Ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Und ich bin nicht würdig, dein Sohn zu heißen. Und hier heißt es: Ich bin nicht würdig, an deinen heiligen und makellosen Mysterien teilzunehmen. Sodann die Bitte der Gottesfurcht, nämlich um deiner Barmherzigkeit und unaussprechlichen Langmut, mach mich würdig, unverurteilt und ohne zu erröten, deinen allheiligen Leib und dein kostbares Blut zu empfangen, zur Vergebung meiner Sünden und zum ewigen Leben. All das ist die Haltung der Gottesfurcht, nicht der Angst, sondern letztlich auch des Erschauerns vor der Größe, die Gott uns eigentlich zuteil werden lässt. Und das wäre es auch, was jede Liturgiereform letztlich immer neu zu bedenken hat. Nämlich, liturgiefähig werden wir erst angesichts der Größe des Mysteriums der Eucharistie, die uns in jeder Messe zuteil wird. Rückblickend lässt sich also festhalten, dass die Jakobusliturgie letztlich eine sehr positive Schöpfungslehre entfaltet, die vom Lobgesang auf den Vater erfüllt ist. Himmel und Erde sind erfüllt vom Lob auf den Schöpfer, und die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes, und der Mensch darf einstimmen in diesen Lobgesang der Schöpfung. Und das ist die erste Größe des Menschen, zu einem solch großen Lob bestimmt zu sein. Oder wie Paul Gerhardt sagt, es ist unmöglich, Gott genügend auszuloben. Der Kosmos spannt sich von den Meeren bis zum Himmel und sein ganzer Reichtum wird hineingenommen in den Lobpreis der Liturgie. Sodann wird Gott in seiner Güte und Menschenfreundlichkeit vorgestellt, denn er hält in seiner Gerechtigkeit und Güte neidlos das All in seinen Händen und erneuert es durch seinen Sohn, indem er uns neidlos all seine Gaben schenkt im Heiligen Geist. Die einzig authentische Antwort des Menschen ist die Gottesfurcht, denn nur sie wird dem Ernst und der Würde des Heilsgeschehens und letztlich der Liturgie gerecht. Verehrte Hörerinnen und Hörer, mit diesen Ausführungen möchte ich also den ersten Teil meiner Überlegungen zur Gottesfurcht in der Eucharistie beenden. Und vielleicht habe ich Sie wieder neu angeregt, auch nun mit einer neuen Unmittelbarkeit an der Heiligen Messe teilzunehmen, im Staunen über die Größe, die uns dort zuteil wird und die wir wirklich Tag für Tag feiern dürfen, weil Gott groß über uns denkt, Großes uns zuteil werden lässt und uns eine große Zukunft bereitet. Ihnen wünsche ich noch einen schönen Tag und reichen Segen.
Das war der Vortrag von Pater Professor Dr. Michael Schneider zum Thema Die Haltung der Ehrfurcht im Gottesdienst. Im Rahmen unserer Sendereihe Spiritualität hat er gesprochen über die Gottesfurcht im Leben unseres Glaubens. Anhand der Jakobusliturgie hat er uns diese Haltung der Ehrfurcht vorgestellt. Sie können unseren Referenten am 27. März wiederhören. Dann wird er über die geistliche Bedeutung der zweiten Bekehrung sprechen. Das Skriptum zur Sendung können Sie nachlesen auf der Internetseite von Pater Schneider. Sie lautet www.kat.de, dann /Zentrum und dort hangeln Sie sich weiter. Dort finden Sie dann die Seite zum heutigen Vortrag. Ganz herzlichen Dank, Herr Professor Pater Schneider von den Jesuiten aus Frankfurt. Pater Schneider ist Professor für Dogmatik und Liturgiewissenschaft. Er leitet zudem das Institut für Dogmen und Liturgiegeschichte an der Jesuitenhochschule St. Georgen in Frankfurt am Main. Am Ende dieser Sendung wünsche ich Ihnen alles Gute, danke fürs Dabeisein und viel Freude mit unseren weiteren Sendungen hier bei Radio Horeb. Das wünscht Andreas Büscher.